einen wunderschönen Donnerstagabend. Herzlich willkommen bei Wild umstritten, heute mit folgenden aktuellen Themen. Zur Krankenkassenzusammenlegung gibt es keine Unterlagen mehr, die man einsehen kann. Bei der Signa weiß man auch nichts Genaueres. Wie intransparent ist Österreich eigentlich? In Wien stellt man sich nach wie vor gegen die Schließung des so wichtigen Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhauses. Und soll es ähnlich einer Weihnachtsbeleuchtung auch in Österreich eine Beleuchtung anlässlich des muslimischen Fastenmonats Ramadan geben? Das besprechen wir mit Anna Thalhammer. Schön, dass Sie da sind, Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins Profil.
Hallo.
Hallo. Dann Peter Sichowski, Buchautor und Journalist für das Nachrichtenmagazin News. Schön, dass Sie da sind.
Danke.
Und Florian Schauer, Schauspieler, Autor, investigativer Kabarettist. Sie schreiben auch regelmäßig für den Standard. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Abend.
Thema 1. Österreich hat offenbar ein gravierendes Transparenzproblem. Völlig egal, ob bei Corona-Hilfen oder bei Grundstücksumwidmungen, mit denen sich Lokalpolitiker ein feines Körbelgeld holen, oder sogar bei der größten Krankenkassenreform des Landes. Herr Schäuber, nämlich da ganz konkret, bei dieser Krankenkassenreform gibt es offenbar keine physischen Unterlagen mehr. Den digitalen Akt, heißt es, den darf man dann in 25 Jahren erst anschauen. Und die damals verantwortliche blaue Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein, die lässt dazu über ihren Anwalt ausrichten. Eine Vernichtung von Unterlagen, sagt der Anwalt, sei ihr nicht bekannt. Sie habe, wie gesetzlich vorgeschrieben, die Übergabe aller Unterlagen an das Staatsarchiv angeordnet. Was aus den Papierunterlagen wurde, das wisse sie nicht. Sie habe keine Kisten gepackt.
Ja, bezeichnend. Es kommen jeden Tag solche Fälle. Vor kurzem hat der Rechnungshof Bericht gebracht über die Inseratentätigkeit der Bundesregierung in der Ära Kurz, was da für unfassbare Summen für Inseraten ausgegeben wurde. Und da wurde unter anderem nachgefragt, ein Gesundheitsmagazin, das die Eva Dichand herausgegeben hat, für das fast 400.000 Euro gezahlt wurden. Und der Rechnungshof wollte vom Bundeskanzleramt wissen, halt, wo ist ein Belegexemplar dafür, was waren die Verteilerpläne, und bekam es Info, das wurde leider nicht veraktet, es liegt irgendwo in Kisten. Das war die offizielle Antwort, die der Rechnungshof bekommen hat. Ich glaube, wir brauchen uns nicht mehr wundern, wenn Leute sagen, das ist ein Wahnsinn und das ist ein untragbarer Zustand.
Herr Sichowski, gehen Sie damit? Ist das ein Wahnsinn?
Naja, ich habe das. Erstens kenne ich mich damit nicht aus. Und zweitens habe ich mir angeschaut, ist Österreich ja in der Hitliste der Intransparenz, glaube ich, derzeit an letzter Stelle überhaupt in der Welt. Dann die Gemeinde Wien hat sogar einen Preis bekommen für sozusagen Intransparenz. Und man muss sich schon das Problem einmal genauer anschauen. Es geht ja sozusagen um die Konditionierung des Publikums. Ich sage, Transparenz hat etwas mit Vertrauen zu tun. Intransparenz ist genau das Gegenteil. Und die Konditionierung des Publikums bedeutet, dass ich Information manipuliere, um eine gewisse Stimmung zu erzeugen, um ein gewisses Glauben, einen gewissen Eindruck auch zu vermitteln. Und das scheint in Österreich einfach Tradition zu haben.
Aber weil Sie diese Hitliste gesagt haben, dass Österreich besonders schlecht in dieser...
Ja, das ist, glaube ich, an letzter Stelle. Ja,
es geht mit Palau, mit der Pazifikinsel.
Ja, es existiert auch das Amtsgeheimnis immer noch hier, was in anderen Ländern nicht gibt. Mhm. Und wir leben eigentlich seit Jahrzehnten oder wahrscheinlich durch die Monarchie seit Jahrhunderten in einer Konditionierung von manipulierter Information von der Behörde, von der Regierung, von Institutionen. Damit lebt Österreich sehr gut. Und jetzt muss ich das allerdings zurückgeben, weil das jetzt aufgezählt wird. Es gibt doch eine... Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, eine Konditionierung mit der Konditionierung. Das heißt, wir wissen ja nicht, was wirklich verheimlicht wurde. Aber wir gehen davon aus, dass es wichtig ist. In dem Sinn ist auch die Information über das, was fehlt, eine Konditionierung des Publikums, der Leser. Das heißt, wir bekommen jetzt von zwei Seiten, werden wir bombardiert mit Misstrauen. Und das ist sowohl schlecht für die sozusagen Transparenz, für den Vertrauensindex, ist meiner Meinung nach auch ein Informationsproblem der Medien.
Ja, schauen wir gleich zu den Medien, Frau Thalhammer. Was ist da los im Land, wenn wir dann eben zum Beispiel beim Thema Transparenz ganz, ganz schlecht sind, international?
Ja, das ist allseits bekannt, dass das so ist, aber es gibt nicht wirklich Bestrebungen, es zu ändern. Das sagen immer alle, man soll es machen, aber eigentlich ist das da mühsam und anstrengend, weil dann rufen da so nervige Leute wie ich irgendwo an und dann muss man sich bemühen, irgendwelche Dokumente wo zu finden und einen Datensatz herzustellen und dann hört es eh schon wieder auf. Aber ja, es ist ein riesengroßes Problem. Also, dass es jetzt den KOFAG-U-Ausschuss gibt, begrüße ich tatsächlich, weil das auch so war, dass man da kaum Informationen bekommen hat. Dafür sind Milliarden verteilt worden. Und ich persönlich finde, das geht nicht. Der Steuerzahler hat ein Recht darauf zu wissen, einigermaßen, wo was hingegangen ist. Und ich hoffe, dass wir da ein bisschen Licht ins Dunkel kriegen.
Wobei man muss vielleicht fairerweise dazu sagen, wir werden uns wahrscheinlich verbessern in diesem Ranking, weil es jetzt das Informationsfreiheitsgesetz gibt. Mhm. Und das bringt tatsächlich eine Verbesserung, vor allem was das Amtsgeheimnis betrifft. Soll es Möglichkeiten geben für die Bürger, mehr zu erfahren als früher. Das Problem ist nur, dass es beschlossen wurde, es gilt nur für Gemeinden über 5000 Bürger. Ja. Und jetzt ist gestern rausgekommen der Fall von Pyhra, Niederösterreich, ein Fall Riedl 2 quasi, wo ein Bürgermeister Grundstücke von Grünland in Bauland umgewidmet hat. Vorher hat er sie selber gekauft, nachher hat er sie als Bauland verkauft, hat schönen Profit damit gemacht. Das sind ein Musterbeispiele für, dass genau in solchen Gemeinden auch transparent möglich sein müsste, dass man die Informationsfreiheit auch dort einklagen können müsste. Und da wird sich weisen, ob dieses neu beschlossenes Informationsfreiheitsgesetz tatsächlich was bringt.
Aber Herr Sichowski, es gab bei diesem Fall, da sagt der Bürgermeister, ja, das war nicht absehbar und er habe dann auch bei der Umwidmung, bei der Abstimmung im Gemeinderat gar nicht mitgemacht, weil er den Interessenskonflikt hat und hat aber, hat er gesagt und hat 220.000 Euro Körbelgeld gemacht. Der Bauer, der ihm das verkauft hat, fühlt sich betrogen, interessanterweise. Wird es dann nicht besser mit dem Informationsfreiheitsgesetz, denken Sie?
Das geht ja breit durch. Ne? Es gibt vom Rechnungshof die Kritik der Parteiakademien, der Intransparenz. Es gibt seit Jahren eine Intransparenz bei der Verteilung der Forschungsgelder. Es gibt eine Intransparenz, die größte Intransparenz in Österreich ist mit der Migrantenkrise. Wir werden also konsequent von den Verantwortlichen falsch informiert. Wenn dann etwas aufkommt, dank der Presse, dank der Medien, wenn etwas durchkommt, ich bin froh, dass Sie anrufen, ja, wird nichts gesagt, okay, das war ein Fehler, das wird korrigiert, sondern da wird herumgeredet, da wird sozusagen die Intransparenz auch noch verteidigt. Es ist leider eine österreichische Tradition. Es wird Jahre dauern, bis das sozusagen einer westlichen Demokratie angeglichen wird.
Frau Thalhammer, Sie haben schon angesprochen, heute hat quasi die öffentliche Arbeit des KOFAG-Untersuchungsausschusses begonnen im Parlament. Und da argumentieren SPÖ und FPÖ, dass es eben auch bei den Corona-Hilfen so ganz besonders intransparent zugegangen sein soll. Jetzt haben wir noch kurz gesprochen, aber der Verdacht liegt mal schon.
Also so intransparent war es teilweise gar nicht, weil man musste auf einer EU-Plattform bei einer Summe von, ich sage jetzt irgendwas, ich glaube 100.000 Euro, musste das veröffentlicht werden. Und da konnte man theoretisch nachschauen, nur weil das ein undurchsuchbarer Datensatz. Und zweimal habe ich mir die Mühe gemacht und habe mich da ein bisschen durchgegraben. Aber man kann ganz viele Verknüpfungen nicht bekommen. Was ist bei der KOFAG passiert? Das ist ein meiner Meinung nach Konstruktionsfehler an sich, dass man eine ausgelagerte GmbH gründet, denen einen Haufen Geld gibt und sagt, jetzt macht's. Und die sagen, wir sind ein Unternehmen und deswegen darf man nicht reinschauen. Das ist halt alles miteinander ein bisschen absurd. Und insofern, ja, bin gespannt, was der Urschuss bringt. Der ist ja nur sehr kurz, aber vielleicht das ein oder andere.
Es hat ja René Benko, der gefallene Siegerinvestor, der gesagt, er kommt im April dann auch mal persönlich vorbei.
Bin gespannt, wie es ihm geht, ob er nicht krank ist.
Okay, aber jedenfalls war er heute schon Thema am ersten Tag. Und Herr Schäuber, alleine nur dieser Signa-Konzern soll an Corona-Hilfen 18,7 Millionen Euro bekommen haben. Da können wir uns dann auch anschauen, wie das aufgeteilt wurde. Die Möbelkette Kick-Liner, die ja mittlerweile nicht mehr zu Benko gehört und mittlerweile auch insolvent gegangen ist, 9,1 Millionen. Und interessant auch für dieses mutmaßliche Privatvergnügen von René Benko in Lech am Adelberg, dieses Hotel, das keines gewesen sein sollte, Chalet N, 1,1 Millionen Euro. Das wirkt aber sehr transparent. Ich sehe es ja da jetzt. Also das ist ja für mich nachvollziehbar. Gut, dann hat er das halt bekommen.
Ich glaube, das Problem bei René Benko ist eher, dass die Transparenz vorher nicht gegeben war, was seine Deals mit dem Finanzministerium betrifft und mit den Finanzämtern. Das wissen wir nur dank dem Geständnis von Thomas Schmid, was da gelaufen ist und wie es möglich war, dass er sich steuerlich das so derartig optimieren konnte und mit inklusive des Firmensitzwechsels nach Innsbruck, obwohl das offensichtlich nicht der Realität entsprochen hat. Also ja, da ist, sagen wir, in dem Fall ist die Transparenz vorbildlich, dass man das einmal sieht. Aber ich glaube, es gibt noch sehr viele Sachen, wo wir gerade in der Causa Signa auf mehr Transparenz hoffen müssen, dass wir da noch ein bisschen mehr erfahren, was da wirklich gelaufen ist.
Vielleicht ist das eine Frage, Herr Sichrowski, die sich eigentlich schon mit der Frage beantwortet. Aber es sagen viele Menschen, auch Zuseherinnen und Zuseher, na Gnade dir Gott, du zahlst nicht gleich deine Steuern oder du verpasst die Steuertermine, keine Ahnung, UVA am 15. des Monats. Und wie kann dann jemand wie René Benko da offensichtlich Steuerstundungen in Millionenhöhe und das über Jahre hinweg?
Naja, da gehen wir in das Thema Gerechtigkeit, das ist immer schwierig zu definieren. Aber wenn immer Steuergeld verteilt wird, und EU ist auch Steuergeld, muss es für jeden, und zwar vom Briefträger bis zum Unternehmer, nachvollziehbar sein. Ja? Weil, und das ist hier nicht passiert. Ja? Das betrifft auch die Betroffenen, die das Geld kassiert haben. Ich habe heute gelesen, dass ein ORF-Mitarbeiter damals in den Medien immer wieder verlautbart hat, wie schwer die Zeit ist und dass er jetzt von seinen Ersparnissen lebt. Und dann ist herausgekommen, er hat ungefähr 10-mal so viel bekommen, wie das Durchschnittseinkommen ist in Österreich pro Jahr. Das geht einfach nicht. Das ist einfach nicht zumutbar. Und das schafft, das immer wieder bei der Transparenz und der Intransparenz, das schafft einfach Misstrauen. Und das schafft ein Misstrauen, dass sich dann in der Wahlzelle, wenn einen niemand beobachtet und wenn man das nicht verteidigen muss, es zu einem Wahlverhalten kommt, das sozusagen für die Demokratie nicht unbedingt positiv ist.
Frau Thalhammer, ÖVP und Grüne, die haben ja damals beide argumentiert, naja, wer schnell hilft, hilft doppelt, das macht vielleicht auch Sinn. Aber trotzdem, gerade im Fall der Signa hätte man schon ein bisschen genauer hinschauen können. Und das ist sehr spannend, Wolfgang Peschern, das ist der Anwalt der Republik, der war da heute die erste Auskunftsperson, der war da auch schon mal sehr, sehr überdeutlich. Da hat zum Beispiel Herr Peschern gesagt, die Signa ist die gelebte Intransparenz. Eine Konzernbilanz hätte die wahren wirtschaftlichen Verhältnisse zutage gebracht. Das soll ja dann der Mutterkonzern quasi jahrelang keine Bilanzen gelegt haben. Das war aber scheinbar kein Problem für irgendjemanden. Und dann gibt es KOFAG-Hilfen obendrauf. Wie erklärt sich sowas?
Ja, erstens muss man sagen, der Herr Peschern hat einen besonderen Strauß auszufechten mit der Signa. Und zwar wollte der damals bei der Kickerleiner-Pleite deutlich mehr Geld haben und er wurde ein bisschen zurückgepfiffen. Und wie das immer ist mit dem Herrn Peschern, er schaut dann genau hin, wenn er die Möglichkeit hat. Das ist jetzt auch so, ja, die Signa ist intransparent, weil das ein unglaubliches Firmenkonstrukt ist. Zum Signa-Konzern gehörten, manche Unternehmen gibt es nicht mehr, 1400 Unternehmen in, im Großen und Ganzen drei Sparten, die eben keine Konzernbilanz gelegt haben. Und deswegen, also man versteht eigentlich nicht, wie ist das Geld geflossen, wo wurde es rumgeschoben, aber es wurde rumgeschoben. Es ist auch wichtig, dass das Geld immer fließt. Und ja, also man wundert sich schon auch ein bisschen, warum manche Leute bei der Signa nicht genauer hingeschaut haben, vor allem die großen Investoren und Banken, die auch was zu verlieren haben.
Das
ist für mich eine sehr große Frage.
Und ich glaube auch, dass es bis zu einem gewissen Grad systemimmanent war, durchaus gewünscht war von der Signa. Wenn du ein Geschäftsmodell hast, das im Prinzip ein Pyramidenspiel ist, bist du daran interessiert, dass es so konstruiert ist, dass es nicht so leicht durchsichtig ist und nicht so leicht als solches zu erkennen ist. Das ist ganz klar. Aber möglicherweise haben sie jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen bei der Signa, weil so an die Versteigerung von den Möbeln hat es ja gegeben aus der Konzernzentrale und da wurden ja die Mistkübel samt Inhalt versteigert, wo dann noch geschäftsinterne Unterlagen von der Signa drinnen waren. Ja. Das ist vielleicht ein spätes Bekenntnis doch noch für mehr Transparenz.
Ich glaube, das ist eine späte Rache von einem Mitarbeiter, weil die Unterlagen, die drinnen gelegen sind, waren so, dass man sie finden soll und auch jemand sehen soll, was draufsteht. Weil meines Wissens nach war das gerade nicht das große Thema in der Signa, als das in dem Mistkübel gelandet ist. Insofern, ja.
Gut, aber bei den Investoren, ich nehme jetzt das Wording vom Herrn Schäuber, aber Pyramidenspiel, glaube ich, haben Sie gesagt, das sagt doch immer die grüne Abgeordnete Nina Tomaselli. Aber das heißt, die Investoren haben so lange nicht hingeschaut, solange das Pyramidenspiel womöglich auch für Sie attraktiv war, weil das sind ja gestandene Persönlichkeiten, die ja schon noch rechnen können.
Oder Investoren heißt ja nicht, dass jemand sozusagen in die Hosentasche greift. Ja. Und auch Investoren verwenden Banken. Ja, das ist ja sehr selten, fast nie eigenes Geld. Und da muss man sich schon einmal, das muss man auch einmal hinterfragen, das Provisionssystem in den Banken. Es ist ja, wenn ein Kredit verteilt wird, kassieren da alle mit. Ja? Das ist also von dem, wenn Sie einen Wohnungsbaukredit nehmen, kriegt schon der Klient, der Beamte, der dort sitzt und Ihnen, was ich auch nur, was ich vielleicht 100.000 Euro gibt, kriegt der seine Provision. Und bei den großen Krediten geht es das Bäuschen auf in den Vorstand, dass da jeder mitkassiert. Ja? Und deswegen ist die Vergabe eines Kredits immer eine sehr angenehme Sache für die Mitarbeiter und wird auch gefördert. Und da wird leider auch sehr oft sozusagen, überlegt man sich, es ist zwar nicht ganz sicher, was ich hier verteile, aber damit kann ich endlich die Rate für mein Haus in der Toskana bezahlen. Das ist oft, sind oft sehr banale. Ich war ja jahrelang auch wirklich auch verantwortlich für einen mittelgroßen Konzern, immerhin für 5.000 Mitarbeiter in Singapur. Und wir haben damals einen Überbrückungskredit von 5 Millionen eingereicht. Und die Bank hat mir, der Beamte wollte mir wirklich einreden, 50 zu nehmen.
50?
Ich sagte, ich kann Ihnen auch 50 verschachen. Sage ich, die kann ich nicht zurückzahlen. Mhm. Nee, das, wir werden schon eine Lösung finden, aber das ist die Banken, ich will jetzt nicht alle Banken sehen, aber das ist ein großer Druck auch durch die absurde Provisionsstruktur. Und das zweite Thema dann ist die Verantwortlichkeit in dem Konzern. Und das geht nicht, dass das so verschachtelt ist, dass da sozusagen auch die Verantwortlichkeit so praktisch versickert. Ja, das kann man nicht immer nur auf eine Figur zurückdrehen. In einem Konzern wie diesem muss es eine abteilungsmäßige Verantwortlichkeit geben, die sowas nicht zulassen kann. Das kann nicht unbeachtet einfach durchgehen.
Ja, aber das ist ja dann intransparent.
Das ist genau intransparent. An sich.
Aber ja. Ich meine, als gelernter Österreicher sagen manche Menschen hier im Studio, dem schließe ich mich jetzt an, sage, da wird sich eh nichts ändern. Bei all dem, da passiert alles und da gibt es relativ wenig Verantwortlichkeiten und da gibt es leider keine Unterlagen mehr, Pech gehabt oder wie Sie gesagt haben, mit der Kiste und ich weiß leider nicht, wo die Kiste gerade steht, aber jetzt haben wir immerhin schon das Informationsfreiheitsgesetz. Wir haben dank Herrn Strache auch durchaus Einsicht auf diverse Chats gehabt. Werden wir da transparenter?
Nein, ich glaube nicht. Naja, okay. Es gibt ein Informationspflichtgesetz eigentlich jetzt schon und ich sehe, wie tolle Ausreden man finden kann, dass man trotzdem Informationen einfach nicht erteilt. Oder man wartet so lange, dass man sie eh nicht mehr braucht oder. Also ich bin gespannt. Aber als Journalistin habe ich recht viel mit öffentlichen Stellen zu tun und ich glaube, ich kenne alle Ausreden und sie werden jetzt noch 10er finden, warum sie mir Informationen nicht geben müssen. Ich glaube nicht.
Sind Sie optimistischer, Herr Schreiber?
Naja, es ist schon noch eine Frage der Vorbildwirkung. Also die Tatsache, dass wir derzeit ein Bundeskanzleramt haben, dass die Herausgabe von Mails ans Gericht verweigert, obwohl sie dazu verpflichtet werden, rechtlich. Zuerst mit der Argumentation, diese Mails sind privat, dann wurde diese Argumentation widerlegt, dann mit der Argumentation, das sind Staatsgeheimnisse. Da wird es jetzt langsam lächerlich. Und wenn ein Bundeskanzleramt uns so vorlebt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass auch Behörden darunter sagen, naja, also entschuldige, wenn die alle anderen Papieren, dann brauchen wir uns auch nicht um Transparenz kümmern.
Dazu muss ich kurz die Anekdote erzählen, dass auch das grüne Justizministerium, das ja unbedingt die Informationsfreiheit wollte, auch nicht besser ist. Da wollte ich eine Information haben, die haben sie mir nicht gegeben. Dann habe ich das lustige Bescheidspiel gespielt. Also man kann als Journalist sagen, dann möchte ich einen Bescheid. Den Bescheid habe ich bekämpft. Und im Übrigen selber bekämpft, also habe Germanistik studiert, bin keine Juristin und habe das dann zum Schluss gewonnen. Das ist ja auch ein bisschen peinlich, finde ich. Ne?
Ja, es hat sogar die Gemeinde Wien einmal was bekannt geben müssen. Also wenn man ja,
manchmal passieren
solche Wunder, ja, man muss ja dran arbeiten. Aber da will ich nicht zu pessimistisch sein, weil wenn Menschen und vor allem Journalisten sehen, okay, jetzt geht was und die sind an sich dazu verpflichtet, natürlich ist es wahnsinnig mühsam, natürlich muss man hartnäckig sein, aber es lohnt sich vielleicht im Endeffekt noch.
Das heißt, steht der Tropfen, hüllt den Stein? Funktioniert das in Österreich auch?
Es ist ja kein juristisches Problem, es ist eine Kultur. Es ist eine Kultur, eine Tradition.
Aber ist
es
ein diese Kultur, dass dann da Menschen beim Amt sitzen und sagen, du kleine Bürgerin, kleiner Bürger, das ist ein bisschen so K&K, ist nicht seitenverkehrt, dass letztlich hier schon die Verwaltung schon auch für die Bürgerinnen und Bürger arbeitet und hier einfach ihren Pflichten nachzukommen hat?
Ja, sicher, Sie haben völlig recht, das ist sozusagen ein Wunschbild, ja. Dass es anders sein soll, aber es wird nicht an. Ich glaube, es wird sich über Generationen ändern, nicht über Gesetze. Mhm. Ja? Es wird sozusagen, es werden unsere Kinder, die unzufrieden sind mit dem System, hoffentlich in Positionen kommen, wo sie sich nicht so verhalten. Das ist die einzige Methode, wie sich's ändern kann.
Na gut, aber jetzt habe ich hier gehört, vom grünen Justizministerium, von der roten Stadt Wien und
ja,
vom zügigen Bundeskanzler.
Es ist eine Kultur, also wo es eigentlich vom Gesetz her verpflichtet ist jetzt.
Das heißt, an einer bestimmten Partei kann man das nicht festmachen.
Nein, kann man nicht. Gemeinde Wien hat den ersten Preis gewonnen.
Ja.
Gemeinde Wien hat den ersten Preis in seiner komischen Ranking innerhalb von Österreich gewonnen. Ne?
Also Land des Mauschelns quasi.
Ja, auch das kann man nicht generell. Es sind auch nicht alle Bürgermeister Riedels. Das muss man auch mal fairerweise dazu sagen. Es gibt sehr wohl auch anständige Bürgermeister und Bürgermeister, die darum bemüht sind, auch Transparenz zu leben. Es ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, es ist auch nicht in einer bestimmten politischen Richtung. Es ist dort vor allem stark, wo sehr lange Machtgefüge schon bestehen und wo sehr eingesessene Machthaber drin sind, am Ruder sind, die es bis zum gewissen Grad als Majestätsbeleidigung empfinden, wenn nachgefragt wird und die es nicht wollen. Und so gibt es eben auch Bürgermeister, die nicht wollen, dass die Bürger ihres Ortes wissen, warum dort und dort das und das gebaut wird. Das ist ein Faktum und andere sind nicht dieser Meinung, sagen, das gehört zu meiner Job als Bürgermeister dazu, dass ich den Bürgern diese Information gebe, weil ich habe nichts zu verbergen.
Da gefällt mir sehr gut, dass dann vielleicht über Generationen sich das dann ändern mag. Und ja, das Amtsgeheimnis haben wir dann quasi als letztes Land Europas dann auch irgendwann mal zumindest ein bisschen eingebremst. Dann schauen wir zu unserem nächsten Thema. In Wien soll ja eines von an sich ursprünglich zwei Unfallkrankenhäusern geschlossen werden. Das Traumazentrum Brigittenau, besser bekannt als Lorenz-Böhler-Krankenhaus. Grund: Mängel im Brandschutz des Gebäudes. Die Belegschaft stemmt sich da gerade gegen die Schließung ihres Hauses und meint, naja, Brandschutz alleine, das könne gar nicht der Grund sein. Frau Thalhammer, ich bin kein Bausachverständiger, aber eine Brandschutzproblematik ist nun mal eine Brandschutzproblematik.
Ja, das Haus steht seit 30 Jahren und ist bisher auch nicht abgefackelt. Ich bin überzeugt davon, dass so ein Gebäude immer wieder einen TÜV, eine Art TÜV-Überprüfung machen muss. Ich finde das irgendwie interessant, dass jetzt nach 30 Jahren jemand draufkommt, dass es so schrecklich ist, dass man von heute auf morgen keine Patienten mehr behandeln kann, die dann draußen, ich weiß nicht, wie viele Meter Schlange stehen müssen, nicht wissen, ob sie ihre Behandlungen, Operationen, was auch immer kriegen. Also sollte es ein Brandschutzproblem geben, das möchte ich jetzt gar nicht in Frage stellen, wäre es vielleicht wünschenswert gewesen, das nicht so übereilt und überhastet zu machen, sondern etwas geordneter, weil man hat momentan das Gefühl, dass die eine Hand nicht weiß, was die andere tut und um was es eigentlich geht. Und kommt das Spital wieder oder wird es woanders hingebaut oder ist dahinter eigentlich ein ganz anderer Plan und will man eigentlich die Leute abbauen? Also ich finde es sehr schade, weil die AOVH-Spitäler eigentlich sehr gut sind. Die haben mehr Geld, mehr Personal als andere Spitäler. Und die Patienten machen meistens sehr positive Erfahrungen. Und wenn man das einfach wegnimmt, ist es
aber
nicht gut.
Jetzt Gegenfrage. Sie leiten das wichtigste Nachrichtenmagazin des Landes, ja, mit dem Profil. Wie würden wir berichten, wenn der Brandschutz dort ein riesengroßes Problem im Fall eines Feuers verursachen würde? Dann würden wir berichten, warum hat da niemand gehandelt davor?
Es brennt aber nicht. Und es geht nicht darum, dass keiner handelt, sondern dass man vielleicht geordneter handelt. Und nicht von heute auf morgen die Hütte zusperrt, ohne zu wissen, was man dann tut und niemanden informiert.
Ja, aber Herr Schäuber, da ist schon was dran. Also gerade in Österreich, wir sehen vielleicht ein Problem. Wir haben es gerade vorher mit der Intransparenz gesehen, machen mal Jahre nichts. Warum jetzt tatsächlich dieser Aktivismus auf einmal? Haben Sie da eine Erklärung? Weil jetzt auf einmal jetzt heißt es, ja, Brandschutz, leider müssen wir zumachen, tschüss. Und das innerhalb weniger Tage.
Und die andere Erklärung ist, dass es offensichtlich vorgeschoben ist, der Brandschutz, und dass es andere Gründe gibt dafür. Aber ja, kann man nur mutmaßen darüber. Mhm. Ich bin der Meinung von der Anna Thalhammer, dass es sehr merkwürdig ist, ein Spital spontan wegen Brandschutzmängeln zu schließen, ist mir nicht ganz nachvollziehbar, warum das passiert. Und es ist wenn es tatsächlich so ist, dann ist die Kommunikation verheerend, die nach außen getragen wird, weil dann darf man sich nicht wundern, dass genau so solche Nachfragen entstehen. Sagen, das kann doch nicht der wahre Grund sein. Was steckt da wirklich dahinter? Warum wird das wirklich zugesperrt? Ist das ein prinzipielles finanzielles Problem bei der AOVH oder ist das ein politisches Problem, das hier ebenso versagt wurde wie bei der Gesundheitsreform? Wir wissen es nicht.
Ja, aber bleiben wir da noch bei dem Brandschutz. Ist das für Sie nachvollziehbar? Nein, kann man Brandschutz nicht. Und jetzt müssen wir leider zumachen.
Ich verstehe das Ganze überhaupt nicht, weil wenn es diesen Mangel gab beim Brandschutz, gab es diesen auch vor einem Jahr oder vor fünf Jahren. Oder irgendwann einmal muss jemand darauf aufgefallen sein, dass es da ein Problem gibt. Und da muss es ja Betreiber geben, die eine gewisse Verantwortlichkeit haben, um das zu korrigieren. Ja? Stellen Sie sich vor, in der Industrie wird eine Fabrik, wo bestimmte, was ich zum Beispiel Autos hergestellt wird, meldet sozusagen der Betriebsleiter, den Eigentümern der Konzertholding. Ja, wir hatten gerade eine Untersuchung des Brandschutzes. Ich muss leider die ganze Fabrik zusperren. Wir stellen dort keine Autos mehr her. Mhm. Erstens mal ist das undenkbar. Zweitens mal werde ich am selben Tag entlassen. Mhm. Mir ist auch nie, ich verstehe überhaupt nicht ein Verwaltungssystem, ein bürokratisches System oder eine Verantwortlichkeit, wo die, die das zulassen über Jahre und dann Tausende, wahrscheinlich Tausende Patienten denen die Möglichkeit nehmen, dort behandelt zu werden, warum die überhaupt einen Tag später noch im Amt sind, ja? Mhm. Noch überhaupt sozusagen eine Funktion haben in dem System. Da sind so viele Fehler passiert, dass es wahrscheinlich lange dauern wird, um wirklich dahinter zu kommen, was da passiert ist.
Ja, Frau Thalhammer, aber gehen wir zurück zu diesem Brandschutz. Wie gesagt, das ist natürlich ein Mangel, aber sagen wir gut, wir müssen da jetzt handeln. Und wir haben es eigentlich auch schon diese Woche besprochen. Da gibt es quasi am Mittwoch letzte Woche dann für viele Ärztinnen und Ärzte die Information, ab Montag räumen wir aus, also von Mittwoch auf Montag. Das plant man doch ganz anders. Ich meine, wir haben alle vermutlich noch kein Krankenhaus umgelegt oder renoviert, aber wer kann allen Ernstes meinen, dass das gut geht? 65.000 Patientinnen und Patienten werden pro Jahr vom Lorenz-Böhler-Krankenhaus betreut. Und dann sagt man ja, das sollen halt die anderen ein bisschen mitmachen.
Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Was machen jetzt die Ärzte? Gehen die in andere Häuser? Können die dann dort so arbeiten? Geht das arbeitsrechtlich, wenn wir schon bei den Supernormen, die wir so auf Punkt und Beistrich einhalten wollen, geht das eigentlich? Also kann ich dann da drüben einfach reinmarschieren und dann dort Arzt sein? Gibt es die Spitals, also die OP-Kapazitäten, gibt es die Pflegekräfte für die Betten in den anderen Häusern, dass zusätzliche Patienten betreut werden? Also ich finde das alles mehr als eigenartig. Ich habe einen Bekannten, der hat einen Sohn, der hat sich den Fuß gebrochen, mühsam und kompliziert und war vorher im Spital und hätte zur Nachkontrolle sollen, die erst letzte Woche in einer Schlange, die sich einmal ums ganze Haus und quasi noch einmal geschlungen hat, stundenlang in der Kälte gestanden.
Mit einem Gipsbein.
Mit einem Gipsbein, was super ist, weil da kann man keine Schuhe anziehen bei der Temperatur. Ja. Es gab keine Info, niemand wusste, wird der Bub jetzt doch behandelt oder nicht oder soll er woanders hinfahren oder sperrt ihn das Spital heute noch einmal wieder auf oder wird der Betrieb überhaupt wieder aufgenommen. Also das ist wirklich ziemlich daneben.
Wie kann man da muss ja Verantwortlichkeiten geben, Herr Schreiber. Also hat der Sichowski gesagt, da müssten dann die zuständigen Leute eigentlich ihres Amtes enthoben werden. Aber wo ist da jetzt deine Verantwortlichkeit? Ich meine, ich kann ja nicht da hunderte Patientinnen und Patienten vollkommen im Unklaren lassen. Da warten Menschen auf OP-Termine, wo dann plötzlich heißt, na, gibt's doch nicht.
Offensichtlich läuft bei der Sozialversicherung was ganz arg schief.
Ja. Bei dieser AUVA ganz konkret, der Betreiber des Krankenhauses.
Ja, diese auch im Zuge der großen Sozialversicherungsreform. Wir erinnern uns vielleicht noch an das große Versprechen der Patientenmilliarde. Mhm. Da wurde ja versprochen, dass den österreichischen Patientinnen und Patienten 1 Million Euro erspart werden wird. Das ist aber nicht geworden, im Gegenteil.
Hat sie eher gekostet.
Zu mehr Kosten, nämlich exakt von 215 Millionen Euro mehr Kosten statt 1 Milliarde Einsparung. Das über die Qualität dieser Sozialversicherungsreform, die uns von der blau-türkisen Regierung damals tatsächlich als tolle, wichtige Errungenschaft für Österreich verkauft worden ist. Möglicherweise ist das jetzt eine Auswirkung dieser fantastischen Reform, dass wir uns dieses Spital irgendwie nicht mehr leisten können. Ich höre das nicht.
Okay, das werden wir noch besprechen, weil tatsächlich ist es schon ein Politikum geworden. Da gibt es ganz unterschiedliche Darstellungen, warum das so ist. Herr Schäuber hat jetzt zum Beispiel schon eine Sichtweise gerade gesagt. Wir sind in Kürze wieder zurück und sprechen da weiter. Wichtiger Tipp auch, im Anschluss an Wild umstritten gibt es ein sehr spannendes Pro und Contra. Wer fürchtet sich denn da eigentlich vor einem möglichen erneuten US-Präsidenten Donald Trump? Wir in Europa sollten uns zumindest fürchten. Das kommt dann im Anschluss und Wild umstritten ist gleich wieder zurück. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei Wild umstritten. Unsere Gäste sind sich hier quasi einig. Diese Schließung des Traumazentrums Brigittenau, dieses an sich sehr wichtigen Unfallkrankenhauses Lorenz Böhler, da meinen eigentlich unsere Gäste, das ist irgendwie unverständlich und oder kaum nachvollziehbar. Herr Sichrowski, hat vorher Herr Schäuber gemeint, ja, das könnte womöglich zu tun haben mit dieser großen türkisblauen Krankenkassenreform. In diese Richtung oder in dieses Horn bläst auch Andreas Babler, der SPÖ-Chef, der in einer Aussendung meint, statt der versprochenen Patientenmilliarde hat die schwarz-blaue Krankenkassenreform nur einen Zweck gehabt, nämlich eine arbeitgeberdominierte Mehrheit in allen Selbstverwaltungsorganen. Das heißt, türkisblau ist schuld, dass das Krankenhaus jetzt geschlossen werden muss.
Jetzt gehe ich wieder zurück in die Konditionierung. Ne? Das heißt, es wird über die Konditionierung wird eine begrenzte Information freigegeben und die politische Opposition oder die Medien konditionieren dann das Publikum in einer Weise, indem sie aus dieser begrenzten Information eine eigene machen. Die Politik ist schuld, die Regierung ist schuld, etc. etc. Daraus entsteht sozusagen ein Kreis von Propaganda, der überhaupt niemand hilft. Ja? Das sind Vermutungen, die bei einer, es ist scheinbar unmöglich in dem Land, etwas zurückzuführen auf eine rationale Entscheidung. Ja? Warum ist dieses Krankenhaus geschlossen worden? Egal, was jetzt eine Rot-Grün-Blau-Gelb-Regierung vor 10 Jahren beschlossen hat. Jetzt geht es um die Schließung des Krankenhauses. Und da muss als verantwortliche Institution, und das ist die Krankenkasse, eine Alternative für die Patienten geschaffen werden. Das ist das einzig wichtige Thema jetzt.
Ja? Aber Herr Schäuber, weil Sie gemeint haben, das hat womöglich damit zu tun, mit dieser
eigentlichen Unglücklichen. Womöglich. Wem hilft das?
Ja, aber da brauchen wir ja nicht mehr diskutieren. Dann brauchen wir uns hinsetzen und sagen, okay, es ist schlecht, dass das Krankenhaus geschlossen ist. Wir wissen nicht, warum es geschlossen wird. Wir wissen nicht, wer daran schuld hat, wer da versagt hat. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Dann erübrigt sich konditionierte Information.
Warum konfrontiert? Ja, aber es muss doch möglich sein, auch als journalistische Arbeit, die Verantwortlichen zu konfrontieren damit und herauszufinden, warum, so wie Sie sagen.
Ja, was ist wirklich der Grund?
Zum Beispiel
was, ist wirklich, was ist wirklich der
warum
Grund?
Warum haben Sie das getan?
Genau, das wäre jetzt die Frage konkret.
Das nennt man Recherche. Ja,
das nennt man dann aber nicht. Wurde aber, versucht.
Ja, nicht nur eine Frage. Das nennt man journalistische Recherche.
Herr Sichrowski, Sie können uns schon glauben, dass wir mehr als nur eine Frage
stellen. Ich bin sicher. Aber wenn ich keine Antwort,
das ist neu.
Ist jetzt die Alternative, wenn ich nicht eine konkrete Antwort bekomme,
Herr Sichrowski,
dass
wir machen,
mit Vermutungen.
Nein, wir machen jetzt eine Wette, Sie, wir beide hier. Ja. Wir werden beide versuchen, das herauszufinden. Okay. Sie stellen journalistischere Fragen und ich. Und sagen wir in einer Woche telefonieren wir und schauen wer die besseren Ergebnisse hat. Und die Fragen müssen mitdokumentiert werden.
Sie sind der innenpolitische Spezialist.
Also nein, ich bin vielleicht Hartinger kleiner, besseren Draht haben Sie.
Ich habe überhaupt keinen Draht. Ich war 40 Jahre weg von Österreich, mit einer kurzen Unterbrechung. Ja.
Kann Ihnen die Nummer geben, kein Problem.
Ich rufe sofort an.
Also diese Wette, die werden wir dann gerne auflösen, dann bitte mit Kamera auch. Aber nein, trotzdem, da ist schon was dran. Es ist Frau Thalemann, man hört dann schon, da wurde jetzt Geld zusammengestrichen. Heute schreibt die Presse relativ klar, die AUVA schreibt zweistellige Millionen Gewinne, obwohl die Arbeitgeberbeträge gesenkt wurden. Am Geld kann es also nicht hapern und das habe womöglich mit der Krankenkassenreform mit gar nichts zu tun.
Also nichts ist so kompliziert wie das österreichische Gesundheitssystem.
Bildungssystem ist auch nicht schlecht.
Aber die zwei konkurrieren wirklich um Platz 1. Ich glaube, diese Sendung ist hier zu kurz. Außerdem wollen wir nicht, dass die Zuschauer einschlafen. Das können wir nachher noch im Detail diskutieren, welcher Euro wann wohin geflossen ist und was bei dieser Krankenkassenreform passiert ist. Tatsache ist, jemand hat offenbar einen Bericht gemacht, da steht drinnen, das Krankenhaus könnte morgen abfackeln. Dieser Mensch war sehr alarmiert, ist zu einem anderen Menschen gegangen, der hat wahrscheinlich gesagt, oh Gott, ich will nicht schuld sein, wenn es passiert, und dreht von heute auf morgen zu. Ich verstehe es nicht, weil man hat, kann ja auch sagen, danke für die Information. Ja. Ich werde versuchen, verantwortlich zu handeln. Wenn der sagt, Sie müssen morgen zusperren, sage ich, es nicht Ihre Entscheidung. Ihre Verantwortung ist zu schauen, danke, wiederschauen. Verklagen Sie mich, ich kümmere mich einmal um meine Patienten. Also ich verstehe einfach nicht, wann da welche Entscheidungen getroffen wurden und warum. Und der Herr Sichrowski und ich, wir werden noch sehr viel telefonieren und ein paar Fragen stellen und irgendwann wissen wir es.
Gut, Herr Schäuber, die zwei machen da die Wette. Wir beide versuchen, hier, was man aber schon
hört. Es gibt zwei Traditionen eigentlich, so Wetten.
Ja, richtig, genau. Da gibt es erfolgreiche ehemalige Bundeskanzler, was das Thema betrifft. Aber man hört dann schon, AUVA, das ist natürlich ein bisschen arbeitgeberseitig, und dann hört man schon, da sitzen zwei ÖVPler drinnen, auch das ist die nächste Urban Legend. Deutschland. Und die haben jetzt kein Problem, wenn es in der Stadt Wien, da womöglich in der roten Stadt Wien, da ein Problem gibt. Ist das auch wieder so eine einfache Konditionierung oder ist da womöglich was dran?
Das weiß ich nicht, das will ich denen nicht unterstellen. Faktum ist, dass tatsächlich der einzige Reformpunkt, der im Zuge dieser damals gemachten Sozialversicherungsreform durchgezogen wurde, war die Umfärbung. Ja. Das war tatsächlich das Anliegen, das erkennbar war, das durchgesetzt wurde, dass in vielen Bereichen von Rot auf Schwarz-Türkis umgefärbt wurde. Das ist passiert. Welche Konsequenzen das hatte, kann man nur mutmaßen darüber. Aber es ist kein Wunder, dass manche in die Richtung denken und sagen, das hängt vielleicht damit zusammen.
Na, und aber der Arbeitgeberbeitrag, weil die AUVA wird ja aus den Arbeitgeberbeiträgen gespeist. Der ist auch gesunken, dreimal eigentlich schon in den letzten Jahren.
Ja. Naja, ist auch, kann man auch sagen, ist vielleicht Klientelpolitik gewesen diesbezüglich. Ja,
die erste Senkung war unter einer rot-schwarzen Regierung.
Naja, da waren vielleicht auch noch die Funktionäre anders gepolt, man weiß es nicht genau. Aber ja, in dem Fall fischen wir tatsächlich ein bisschen im Trüben. Es hat alles ein Geschmäckle, wie man in Deutschland sagen würde, einen Ogu.
Einen was?
Ogu, wie der Franzose sagen würde.
Was heißt das? Ich gerne dazu.
Also der Ogu, das ist ein bisschen ein seltsamer Geruch. Wenn ich das ein bisschen
und das Mirtel. Sind die Franzosen.
Ja.
Also wir sagen Mirtel und die Franzosen Ogu.
Das Mirtel dazu.
Ich würde sagen, es stinkt.
Das ist
fast ein bisschen brutal. Nein, aber eine abschließende Frage, die sich hier schon, es sind in etwa 52 Milliarden Euro, die jedes Jahr ins Gesundheitssystem wandern. Warum ist das so zum Spielball der Politik geworden? Weil das Herumgefärbe, auch das hat österreichische Tradition, das macht halt jede Regierung, leider Gottes, manche eifriger als andere. Aber warum wird gerade die Medizin offensichtlich so zum Spielball? Weil wir haben ja Patienten.
Es ist nicht gerade, das geht quer durch. Wenn Universitätsprofessoren, ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser, aber sind ja jahrzehntelang auch nach politischen Feinden Wirtschaft besetzt worden und, und. Das ist auch eine österreichische tragische Tradition, dass hier, es gibt ja ein Krankenhausmanagement, Gesundheitsmanagement, das sind hochqualifizierte Leute. Ja? Statt einen Posten auszuschreiben und sich irgendwo in der Welt einen Spezialisten zu holen, wird das halt politisch besetzt. Und das ist einfach, das geht einfach nicht. Das ist heutzutage durch die moderne Medizin ein derartig komplizierter Faktor geworden. Welche Geräte werden angeschafft? Die kosten manche an die 100 Millionen, ja, ob sie jetzt so ein Gerät kaufen oder nicht kaufen. Therapiesysteme, Versorgungssysteme und, und. Und das kann man einfach nicht mehr politisch besetzen. Das ist einfach eine Katastrophe.
Und deshalb funktioniert es gerade nicht, weil das irgendwie...
Es ist mit Schuld, dass man nicht im gesamten Gesundheitssystem sich international qualitative Leute holt, sondern dass man die Spitzenposition politisch besetzt.
Naja. Ganz ehrlich, das AKH ist eines der besten Spitäler der Welt in vielen Bereichen. Man kann sich sagen, wir haben unqualifizierte Leute. Teilweise ist es schlechtes Management. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, würde ich auch nicht sagen. Ich glaube, das Alter kommt in keiner schönen Figur. Wir werden alle älter, deswegen gibt es mehr Pflege und medizinischen Bedarf. Mhm. Dass es momentan so schlecht rennt, ist natürlich schon bitter, weil Österreich hat einen sehr hohen Abgabenanteil. Mhm. Dann könnte man sich auch erwarten, wenn man dann einmal was hat, dass die Leistung passt. Und da muss man schon sagen, das ist in eine Schieflage geraten. Jeder, der mal ins Spital muss, weiß, wie mühsam das sein kann. Mhm. Und ein bisschen mehr Kundenorientiertheit.
Oder versuchen Sie, einen Arzt zu finden, der Ihre Krankenkasse nimmt. Sind in Wien bis zu Wartezeiten normal. Der Gynäkologe Wartezeiten 3-4 Monate, bevor sie einen Termin bekommen, wenn sie nicht zu einem Arzt gehen, wo sie zahlen.
Also das Kinderarzt wird oft in der Stadt Wien gesagt, dass das ein Problem ist, nicht das Beste. Ja, aber gut, Herr Schäuber, dann haben wir schon ein systemisches Problem, dass wir sehr hohe Sozialabgaben haben für ein an sich sehr gutes System. Das AK ist eines der unter den Top 25 Krankenhäusern dieser Welt. Aber damit ich dann wirklich dann noch eine Leistung bekomme, muss ich offensichtlich nochmal die Privatkrankenkasse zusätzlich bezahlen, weil sonst warte ich monatelang auf meinen Termin und ich muss wirklich das Geld am Tisch legen. Wieso ist es so weit gekommen?
Vielleicht passiert ja noch ein Wunder und wir erleben einmal eine Regierung, die eine Gesundheitsreform macht, die tatsächlich eine Verbesserung bringt. Mhm. Oder sagen wir so, eine Gesundheitsreform, die keine Verschlechterung bringt, wäre schon ein Vorteil.
Eine Reform, die mal keine Verschlechterung bringt. Das ist ein schöner, das ist gut.
Das wäre schon ein Fortschritt.
Sie sind sehr bescheiden geworden.
Will ich die Hoffnung nicht ganz aufgeben. Vielleicht erleben wir das noch.
Nur weil Sie vom AKH sind, da geht es um die Bestellung von sozusagen Professorenpositionen in der Medizin. Das wird heutzutage international ausgeschrieben und da kommen wirklich gute Leute. Ich habe ja von den Krankenkassen gesprochen.
Und da hat man noch politisch. Okay, na gut. Wir werden das auf jeden Fall beobachten, wie es da auch weitergeht mit diesem Traumazentrum Brigitte Nauer, ob das jetzt wirklich geschlossen wird und wann und überhaupt und sowieso und ob wir vielleicht rausfinden oder eben Sie beide, woran es da wirklich liegt. Ja, informieren Sie uns da bitte. Und dann schauen wir abschließend zu unserem dritten Thema. Erstmals in Deutschland überhaupt ist jetzt in Frankfurt am Main eine Ramadan-Beleuchtung aufgehängt worden, anlässlich des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Der beginnt für gläubige Musliminnen und Muslime bereits kommenden Sonntag. Eine Kleinstpartei fordert das übrigens nicht zum ersten Mal auch für Wien, was die Wiener ÖVP mit folgenden Worten klar, wie folgt klar ablehnt. Dekoration ist Symbolpolitik heißt es hier und Ramadan-Deko in einem Bezirk, da geht es dann ganz konkret um den 10. Bezirk in Wien, hoher Migrantenanteil, wo es ein Riesenproblem mit Parallelgesellschaften und dem politischen Islam gibt, ist das nichts anderes als ein Symbol der Selbstaufgabe und somit das absolut falsche Signal. Herr Sichowski, sieht das der Herr Marchetti nicht gar etwas schwarz? Gut, da leben halt gerade in Wien oder in diesem Bezirk halt viele Musliminnen und Muslime, na gut, dann meine Güte, hängt man halt nicht auf.
Eine absolut lächerliche Diskussion. Ich habe auch 2 Jahre in London gelebt. Das ist völlig normal. Das ist, dass bestimmte Bezirke dort genauso geschmückt werden, wie Kairo geschmückt wird, ja, vor Ramadan. Es ist vielleicht ein anderes Problem hier und vielleicht sind da die Leute empfindlicher, dass es so einen Druck gibt von der islamischen Gemeinde, sozusagen vor christlichen und anderen Symbolen geschützt zu werden. Na, dass zum Beispiel Kreuze abgenommen werden, dass also, da gibt es so eine voreilende Gehorsamkeit, warum man jetzt diskutiert, dass zum Beispiel auf den Bergen die Kreuze abmontiert werden, weil das Leute verletzt. Das hat teilweise eine falsche Richtung bekommen. Auch eine große Diskussion in England ist, ob man nicht auch Rücksicht nimmt auf andere Religionen. Na, es gibt zum Beispiel im Vergleich zu den, glaube ich, 4 Millionen Muslime in England 2 Millionen Hindus. Und die Wahl ist ein Riesenfest mit Schmuck und weiß ich was alles. Niemand hat noch diskutiert, ob man nicht auch eine Diwali-Schmuck macht, weil es die Gemeinde selbst nie verlangt hat. Es kann nicht so sein, dass die Religionsgemeinschaft, die das sozusagen fordert, dann auch erfolgreich sich durchsetzt und die das nicht fordern, nicht.
Ja, aber da hat
was ich ein Problem habe natürlich mit den teilweise islamischen Zeichen, weil die Weihnachtsbeleuchtung, da hängen auch keine Kreuze in der Kärntner Straße. Warum da überall Vollmonde hängen, weiß ich nicht. Vielleicht findet man mal eine Lösung für die verschiedenen Feste, eine neutrale Beleuchtung zu machen. Aber prinzipiell begrüße ich das, warum nicht?
Aber diese Wiener Kleinstpartei, die meint eigentlich schon auch, dass eben auch alle anderen Feste mitgenommen werden könnten.
Das kenne ich nicht,
okay,
in der Kleinstpartei.
Ja, na gut, ja. Die meinten noch immer da zum Ramadan auf.
Aber in London war das eine Diskussion, ja, ob zum Beispiel die Hindus, ja, die ja auch eine sehr große Minorität sind, und vielleicht findet man da mal eine Lösung, dass es nicht sozusagen immer der eine gegen den anderen ist, sondern dass man dann verschiedene Feste feiert und dann eben mit verschiedenen Beleuchtungen.
Man soll ja die Feste feiern,
ja, warum nicht?
Fallen.
Meine, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.
Frau Thalhammer, wie finden Sie das? Also eben quasi vorstellbar wie eine Weihnachtsbeleuchtung eben auch für Ramadan jetzt.
Also erstens wäre mir nicht bekannt, dass Muslime jemals gefordert hätten, dass man ein Kreuz von einem Berg oder in einer Schule abrunden
muss. Nein, das habe ich auch nicht behauptet. Ah,
das im besten Teil aber das mit den Halbmonden, der damals geglaubt hat, dass man auf die Gipfel Halbmonde montieren soll.
Es gibt einen gewissen Druck, auch in, das können Sie nicht leugnen, dass christliche Symbole sozusagen störend sind, ja, dass es Minderheiten gibt, auch in Schulen gab es diese Diskussion, oder vielleicht auch Atheisten etc. etc. Ich meine, wir leben in einer 90-prozentigen christlichen Tradition oder jüdisch-christlichen, wie Sie wollen. Und ich finde überhaupt religiöse Symbole sinnlos. Ich bin sogar der Meinung, dass auch zu den jüdischen Festen sollte nicht überall eine Menorah stehen. Mhm. Ja? Dass da einen Schmuck gibt und dass es irgendeine Art von Festlichkeit gibt, ist okay. Aber religiöse Symbole finde ich einfach sinnlos.
Gut, finde ich die Diskussion fantastisch, weil solange wir uns darüber unterhalten, ob man jetzt irgendwo blinkende Lichter aufhängen darf oder nicht, glaube ich, ist die Welt noch recht in Ordnung. Genau. Ich bin ein Riesenfan von Weihnachtsbeleuchtung. Von mir kannst du das ganze Jahr geben. Ja. Bitte LED, damit es nicht so viel Strom braucht. Aber mein Gott, warum denn nicht? Wer hat nicht gern Weihnachtsbeleuchtung?
Mhm. Herr Schäuber, wie ist das bei Ihnen, eine Ramadan-Beleuchtung in Favoriten?
Ja, ich finde es lustig, dass man überhaupt eine religiöse Komponente da mitdenkt. Weil der Sinn der Weihnachtsbeleuchtung ist ja nicht, dass die beim Menschen religiöse Gefühle auslöst irgendwie. Die ist da, damit die Leute möglichst viel konsumieren. Deshalb ist die Marienhilferstraße in der Adventzeit immer mit ganz schön Weihnachten, weil sie soll den Leuten erinnern, kauft es ordentlich ein, Freunde, es ist bald soweit und wenn ihr ohne Geschenke dasteht, ist es blöd.
Genau vielleicht das ist der Streitpunkt in Frankfurt.
Naja, aber das, wer könnte mir vielleicht
warum, warum? Übertragen? Darf ich nur einen Satz?
Ja, bitte.
Der Streit in Frankfurt ist nicht, der Streit in Frankfurt ist, dass die Weihnachtsbeleuchtung finanziert wird von den Geschäften.
Ja.
Ja? Aber die Ramadan-Beleuchtung wird von der Stadt finanziert.
Ich finde, das sollte man auch den Geschäften überlassen, welche Form von Beleuchtung sie haben. Vielleicht gibt es ja dann einen speziellen Ramadan-Rabatt oder Ramadan-Rausverkauf und
nein,
so
ich nur,
für die Konsumenten.
Das erwähnen. Finden.
Aus
das
Ramadan.
Ja, alles muss raus.
Sie haben das Ramadan reingebracht so. Mit dem Kaufen.
Ja,
das habe ich nur wiederholt, ohne dass ich eine Meinung dazu habe. Ist das eine Diskussion in Frankfurt. Ja. Aber dass das, wenn mir jemand die Identität, wissen Sie, ich komme aus der jüdischen Gemeinde, ich müsste sozusagen mich überhaupt nicht verstecken zwischen Dezember und Jänner, weil ich da sozusagen in meiner Identität gestört wäre, weil da überall nur die Rede von Weihnachten ist. Das ist ja völlig lächerlich. Ich meine, das ist, warum soll da irgendwer gestört werden in irgendeiner
Weise? Aber wie ist das jetzt, Herr Schäuber? Ist das jetzt, das finde ich eine sehr interessante Achse, stimmt, das ist eigentlich ein Kommerzding.
Mhm.
Ja, und genau. Ja, okay, dann ist es, das hat jetzt vielleicht auch, also da muss jetzt keinen Kulturkampf vom Zaum brechen.
Ich glaube nicht, weil wenn wir jetzt mit dem einen Kulturkampf anfangen, dann müssen wir anfangen, in die China-Restaurants gehen, wo die Buddhas umeinander stehen, die goldenen, und fragen, ob das, na, vielleicht, wenn der den auch noch beleuchtet, ist vielleicht auch nicht in Ordnung und so.
Also, wo darf ich mein Kreuz hinstellen?
Übrigens in London ist es eine rein kommerzielle Sache, wie Weihnachten bei uns. Da kommen Zehntausende zu Ramadan, kommen nach London aus den arabischen Ländern und da gibt es eine eigene, hauptsächlich in der Oxford Street, aber auch in der anderen Gegenden, wo also die Beleuchtung ist, da geht es nur ums Einkaufen. Das ist also die gleiche Bedeutung.
Das sind eigentlich spannende Perspektiven für Favoriten.
Ja, genau. In Fall. Ja. Das wäre zum Beispiel interessant für manche Geschäftsleute, dort extra Geschäfte zu öffnen oder Angebote zu machen.
Ja, die schwächelnde Wirtschaft. Ich habe gehört, dem Einzelhandel geht es nicht so gut. Super.
Das wäre eine ideale Situation.
Genau. Gerade der Lebensmittelhandel wird darf erst am Abend gegessen und getrunken werden. Also, wer darf
der Markt dort.
Das wäre vielleicht für die ÖVP spannend, Sonntagsöffnung.
Nachtbeleuchtung, spezielle und die, also das
wäre
sichere Straßen.
Ja, auch.
Viele, also ich sehe nur Vorteile.
Okay. Sonntagsöffnung, mutig, Frau Thalhammer in Österreich, Sonntagsöffnung. Ich meine, wir alle Journalistinnen und Journalisten.
Aber nach den Muslimen ist Sonntag sowieso offen. Da müssen Sie sagen, Samstagöffnung.
Okay, Samstagöffnung. Ja, stimmt, natürlich. Also, wenn ich jetzt zusammenhalte, das ist eigentlich alle einverstanden damit. Warum denn nicht? Dann machen wir das. Und was machen wir da mit der ÖVP, die da irgendwie meint, das wäre da jetzt...
Na, die kriegt dafür die Sonntagsöffnung.
Die ÖVP?
Ah, ja, das ist quasi abdealen. Ja. Gut, ja. Eigentlich der wirtschaftliche Aspekt müsste der ÖVP eigentlich entgegenkommen. Sie sind ja eigentlich, wenn Sie selbstverständlich sind, sie Unternehmerpartei.
Eigentlich müsste der Wirtschaftspunkt
eine kommerzielle Förderung. Wäre eine klassische Geschichte eigentlich für den Herrn Mara, dass er gleich sagt, her mit der Ramadan-Beleuchtung.
Vorsitzender wird das bereits.
Genau, zum Beispiel.
Ja, vielleicht ist das noch ein Posten frei. Völlig richtig. In London ist das ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Das ist alleine. Man könnte auch unheimlich viel Tourismus aus den arabischen Ländern anlocken, sage ich mal, nach Wien mit einer extrem sozusagen ausverbreiteten Beleuchtung und dass man das irgendwie inszeniert.
Genau,
es geht ja nur um Einkauf.
Vielleicht auch den Herrn Hörl in Westösterreich dafür gewinnen, weil die Schneetouristen, aus den arabischen Ländern kommen eh weniger, weil es immer weniger Schnee gibt. Die könnte man vielleicht mit leuchtenden Gondeln,
Lichttourismus
einen
Weil so viel mehr Strom kann so eine LED-Kette auch nicht kosten im Vergleich zur Schneekanone.
Definitiv. Ich glaube, vom ökologischen Fußabdruck ist wahrscheinlich.
Herr Schäuber,
günstig.
Ich hoffe, dass der Herr Hördl zuhört. Gut, okay, also da haben wir es dann kein großes Problem. Danke auch für diesen so etwas leichteren Abgang in diesem Thema. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Anna Thalhammer, vielen herzlichen Dank, Peter Sichrowski, vielen herzlichen Dank, Florian Schäuber. Ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, wenn Sie jetzt doch bei uns sind. Wir sehen uns ganz anders als in allen anderen Wochen. Jetzt am Sonntag wieder, wenn Sie das wollen, da ist es quasi die erste das erste große Kapitel, diese Superwahl, erst die Gemeinderatswahl in Salzburg. Und da analysieren wir das Ergebnis dann um 20.15 Uhr hier auf Puls 24 in einem wild umstrittenen Spezial, da dann zu Gast FPÖ-Urgestein Andreas Mölzer, Autorin Veronika Born-Mehner und die ehemalige ÖVP-Familienministerin Maria Rauch-Kallert am Sonntag um 20.15 Uhr wild umstrittenen Spezial. Und jetzt lade ich Sie sehr herzlich ein, einfach dranbleiben. Es ist Pro und Contra mit Gundula Geiginger. Und da geht es um die Frage, wer fürchtet sich jetzt vor einem Präsidenten Donald Trump und warum das in Europa wir alle sehr wohl tun sollten. Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns.